ARD Sounds.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Wir beschäftigen uns heute nochmal intensiv mit dem gestrigen tödlichen Unfall. In Wilsdorf ist ja ein 11-jähriger Junge ums Leben gekommen. Er war nachmittags mit dem Rad unterwegs, gleichzeitig wollte ein LKW-Fahrer abbiegen und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge verstarb noch am Unfallort. Seitdem gibt es natürlich viele Fragen. Wie konnte das passieren? War der LKW mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet? Und was sagen Zeuginnen und Zeugen? Antworten darauf gibt's gleich. Dann sprechen wir über einen Prozess am Hamburger Landgericht. Im November 2024 wurde in einer Wohnung in Altona in einem Schrank eine Frauenleiche gefunden. Mittlerweile ist der Ex-Freund der 34-jährigen Mutter wegen Totschlags angeklagt. Die Tat hat er gestanden, aber mittlerweile ist nicht ganz klar, ob die Version des Angeklagten wirklich so stimmt. Und dann geht's um Olympia in Hamburg. Darüber stimmen die Bürgerinnen und Bürger ja bald ab und wir klären mal, welche Vor- und Nachteile eine Olympia-Bewerbung für die breiten Sportvereine bei uns in der Stadt mit sich bringen würde. Wir haben Donnerstag, den 16. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Kurz nach 15 Uhr ist es gestern passiert. Ein 11-jähriger Junge fährt mit dem Rad in Wilsdorf, ein Stadtteil im Bezirk Harburg. Ein LKW-Fahrer will laut Polizei vom Freudenthalweg in die Winsener Straße abbiegen und erfasst den Jungen, der noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erliegt. Polizeireporterin Frauke Reinig hat sich mit dem schrecklichen Unfall intensiv beschäftigt. Frauke, die Winsener Straße, wo das Ganze passiert ist, ist ja eine vielbefahrene Straße. Das mussten ja dann auch viele mit ansehen.
Ja, da waren wirklich einige Menschen, die das mitbekommen haben. Es gab ja auch Menschen dort, die sofort helfen wollten. Mhm. Also Ersthelfer, die dann auch versucht haben, das Kind noch zu reanimieren, bis denn die Sanitäter gekommen sind. Und wir haben da heute auch mit einem Anwohner gesprochen, der von seinem Fenster aus einfach einen lauten Knall gehört hat erstmal.
Habe ich aus dem Fenster geguckt, konnte hier sehen und da lag halt schon das Kind auf dem Boden mit Blut, lief auf die Straße. Dann kam hier ganz viel Feuerwehr, Polizeiwagen, also das ganze Bomborium, dann später, etwas später Hubschrauber. Aber wie gesagt, das war leider alles zu spät. Das war erst mal verstorben und bewegt mich auch ganz ehrlich noch. Ich habe gedacht, das kann ich wegstecken, aber nein.
Ja, und vom Roten Kreuz war dann auch noch ein Kriseninterventionsteam vor Ort, das eben auch die Zeugen betreut hat, weil die auch unter Schock standen.
Es sieht ja erstmal jetzt nach einem Abbiegeunfall aus und da kommt auch gleich die Frage auf, ob der LKW mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet war. War das hier der Fall?
Ja, wir haben Kontakt aufgenommen mit der Speditionsfirma, der LKW gehörte und deren Anwaltskanzlei, die sagt ja, der war mit einem Abbiegeassistenten ausgerüstet. Wir haben das auch gesehen, wir hatten Fotos vom Unfallort und da kann man auch sehen, dass unter dem Seitenspiegel da eine Kamera installiert ist. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist das nachgerüstet? Gibt es da auch Warntöne oder ist das nur ein Bild? Hat das funktioniert? War die an? Dazu will sich die Polizei bisher nicht äußern, aber es ist natürlich ein Thema bei den laufenden Ermittlungen, sagt Sebastian Born von der Hamburger Polizei.
Bestandteil der Ermittlungsarbeit ist unter anderem die technische Auswertung des Unfallfahrzeugs, natürlich auch die Auswertung von Zeugenaussagen und auch die Einschätzung eines zur Unfallrekonstruktion hinzugezogenen Gutachters. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Hamburg Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder andere Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben, sich an die Polizei Hamburg zu wenden.
Also wer da noch keine Aussage gemacht hat, der wird halt dringend gebeten, das nochmal zu tun.
Ja, der 11-jährige Junge hat den Unfall nicht überlebt. Er ist ja noch an der Unfallstelle gestorben, trotz Wiederbelebungsversuchen, du hast es ja schon gesagt, von Passantinnen und Passanten sowie Rettungskräften. Das Kind war ja sehr schwer am Kopf verletzt. Ist er mittlerweile klar, ob der Junge einen Helm getragen hat?
Also laut Polizei hatte der tatsächlich einen Helm auf, aber die Verletzungen waren offenbar so schlimm oder auch der Zusammenprall so stark, dass das leider nicht gereicht hat.
Jetzt komme ich kurz zu einem anderen Thema. Diese Woche ist ja in Hamburg auch die Speed Week. Da wurde nicht nur allgemein die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert, sondern auch LKW, die gerade abbiegen. Also wie schnell die so um die Kurve fahren. Was kam denn dabei raus?
Ja, das war ein Teil dieser vielen Kontrollen, die sie da gemacht haben. Und sie haben dann wirklich mit so einem Handlaser-Messgerät geguckt, wie schnell die LKW eigentlich um die Kurve fahren. Mhm. Und bei 20 LKW, die beobachtet wurden, waren 7 deutlich zu schnell. Maximal dürfen die eigentlich nur mit 7 km/h abbiegen. Mhm. Und der schnellste gemessene war 17 km/h schnell.
Das ist ja schon deutlich mehr. Kommen wir nochmal zurück zu dem Unfall von gestern. Heute am Tag danach ist die Anteilnahme natürlich groß, wie man ja auch am Unfallort selbst in Wilsdorf sehen kann.
Ja, da ist die Anteilnahme wirklich groß. Da liegen ganz viele Kuscheltiere, Blumen sind da niedergelegt. Da hängen Briefe dran, offenbar von Freunden und Bekannten des Opfers, die auch einfach fragen, warum? Und das fragt sich auch Kaya Denkamp vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub in Hamburg.
Wir hatten 11 getötete Radfahrende im letzten Jahr, 237 Schwerverletzte. Dieses Jahr ist es der 2. getötete Radfahrende. Mir fehlt der Aufschrei, mir fehlt eine Meldung aus der Politik, von unserem Bürgermeister, von unserem Verkehrssenator, die Stellung nehmen dazu, dass wir so viele getötete Menschen in Hamburg haben, weil das kann einfach nicht sein. Wir können das nicht einfach so hinnehmen.
Ja, und der ADFC, der ruft jetzt auf zu einer Mahnwache eben am Unfallort an der Kreuzung Winsener Straße-Freudentalweg am Sonntag um 14 Uhr.
Vielen Dank, Frauke, für die Einzelheiten.
Sehr gerne.
1,5 Jahre ist es jetzt her, als in einer Wohnung in Altona die Leiche einer Frau im Schrank gefunden wurde. Die Suche nach dem mutmaßlichen Täter begann. Irgendwann rückte der frühere Lebensgefährte der Frau in den Fokus und der muss sich mittlerweile vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Er ist angeklagt wegen Totschlags. Für uns war Gerichtsreporterin Elke Spanner heute mit dabei. Der Fall ist ja wirklich spannend, finde ich. Aber bevor wir ins Detail gehen, was den heutigen Prozesstag angeht, blicken wir kurz zurück auf das Jahr 2024. Da ist die Leiche Ende November ja entdeckt worden. Wie ist denn die Polizei überhaupt auf die Leiche gestoßen? Also haben da andere was bemerkt?
Ja, das kam tatsächlich über Nachbarn. Zu dem Zeitpunkt, als die Leiche gefunden wurde, lag die Frau schon wahrscheinlich 2 Wochen tot in ihrer Wohnung. Mhm. Und ja, eine Leiche, 2 Wochen, die fängt irgendwann an zu riechen. Und so war es in dem Fall auch. Und die Nachbarn haben einen unangenehmen Geruch bemerkt und daraufhin die Polizei informiert. Die hat dann die Tür aufgebrochen und hat die Frau dann gefunden. Die war in einem Schrank ihrer Wohnung.
So, die Sache war schnell klar. Die 34-jährige Mutter wurde getötet. Sie hatte ja einen ehemaligen Lebensgefährten. Der stand aber nicht direkt im Fokus. Irgendwie ist das ja kurios, denn die beiden haben ja ein gemeinsames Kind.
Es ist so, dass er auf jeden Fall erstmal auch einer der Hauptverdächtigen war. Er war dann aber auch vernommen worden, hatte aber gesagt, er hätte nichts damit zu tun. Mhm. Deswegen galt er erstmal nicht so als Hauptverdächtiger. Und dann hat aber die Polizei sehr viele Zeuginnen und Zeugen aus dem nahen Umfeld, sowohl der Frau als auch von ihm, vernommen. Und da gab es ja wohl einige Widersprüche. Also das, was er selber ausgesagt hatte vor der Polizei, passte nicht genau zu dem, was Zeuginnen und Zeugen ausgesagt haben. Mhm. Und dann hat sich sozusagen das Bild immer mehr verdichtet. Und irgendwann kam man dann zum Ergebnis, er ist eigentlich der Einzige, der als Täter in Frage kommt, wegen dieser Widersprüche. Daraufhin ist er dann ja verhaftet worden. Das war 10 Monate, nachdem die Frau tot gefunden worden war. Und jetzt läuft ja auch schon seit einigen Wochen sein Prozess.
So, der Mann ist mittlerweile 37 Jahre alt und hat im Prozess inzwischen ja gestanden. Er hat eingeräumt, seiner Ex-Freundin im Streit mit einer Weinflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Du hast hier schon mal erzählt, Elke, dass das Gericht ihm für den Fall eines umfassenden Geständnisses eine Höchststrafe von 8,5 Jahren in Aussicht gestellt hat. Dann ist doch jetzt eigentlich alles ziemlich klar, oder wie das Urteil aussieht, oder?
Das dachte ich bis heute auch. Okay. Es gibt dieses Geständnis und es wurde halt gesagt, dann im Fall eines Geständnisses wird die Strafe irgendwas zwischen 6 und eben, wie du gesagt hast, 8,5 Jahren sein. Aber so eindeutig ist es jetzt doch nicht, weil so ein Geständnis alleine reicht erstmal nicht. Das Gericht muss dann natürlich nochmal abklopfen, ob das denn auch zu dem sonstigen Spurenbild passt. Also ob das, was der Angeklagte dann aussagt, auch wirklich plausibel ist. Mhm. Und da ergeben sich jetzt doch so leichte Widersprüche. Er hat nämlich gesagt, offenbar, ich sage offenbar, weil es unter Ausschluss der Öffentlichkeit war, aber das hat sich inzwischen immer wieder so, wurde es so wiederholt, dass er im Streit seiner Ex-Freundin einmal mit der Weinflasche auf den Kopf geschlagen habe. Und er hat das dann eher wie so eine Affekttat eben im Streit dargestellt. Mhm. Und sein Anwalt hat heute Morgen auch noch mal eine Erklärung dazu abgegeben und der sprach dann von einer Kurzschlussreaktion und von einem unglücklichen Verlauf. Und der Anwalt sagte, naja, wir können ja gar nicht mehr jetzt von einem vorsätzlichen Totschlag ausgehen. Das war ja alles sozusagen eine Kurzschlussreaktion. Aber es gibt eben auch ein rechtsmedizinisches Gutachten. Und zudem haben jetzt schon mal 2 Rechtsmedizinerinnen ausgesagt. Eine auch heute dann, nachdem der Anwalt diese Erklärung abgegeben hat. Und die Rechtsmedizinerin, die sagte, es war mindestens ein Schlag, wahrscheinlich aber mehrere Schläge. Das wiederum würde eben gegen diese reine Affektgeschichte sprechen. Und dann hat die Staatsanwältin auch sofort gesagt, also sie sieht jetzt momentan dann kein so umfassendes Geständnis mehr, weil der Angeklagte offenbar ja eine Version zum Besten gegeben hat, die sich eben gerade nicht mit den anderen Indizien deckt. Und deswegen wurde heute auch noch nicht plädiert, was eigentlich mal geplant war, weil das die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, da muss jetzt nochmal neu drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet. Und man muss sagen, dass das mit der Höchststrafe von 8,5 Jahren jetzt, glaube ich, in Frage steht. Also wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, nee, das, was er da gesagt hat, war doch kein umfassendes Geständnis, weil es einfach so nicht gewesen sein kann, dann könnte die Strafe höher sein.
Ich wollte gerade sagen, jetzt sind die Karten ja wieder neu gemischt, werden die sozusagen, oder? Ist jetzt alles offen in alle Richtungen?
Ja, also Stand heute würde ich sagen, ist das so? Die Vorsitzende Richterin hat den Angeklagten dann auch gefragt, als die Rechtsmedizinerin fertig war, ob er vielleicht nochmal was sagen wolle. Sprich, ob er nochmal seine Aussage in irgendeiner Form korrigieren wolle, was die Anzahl der Schläge anbelangt. Und er hat aber nochmal gesagt, ich erinnere mich an einen Schlag.
Das ist ja höchst spannend. Mal schauen, wie es weitergeht. Du bleibst natürlich für uns dran.
Genau, nächste Woche wird plädiert und dann kann das Urteil auch relativ schnell verkündet werden.
Dann werden wir natürlich nachfragen, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank, Elke.
Sehr gerne.
Ende nächster Woche werden sie ja verschickt. Die Unterlagen mit allen Infos zum anstehenden Referendum. Es geht darum, die Bürgerinnen und Bürger sollen entscheiden, ob sich die Stadt Hamburg für Olympische Spiele und die Paralympics bewerben soll oder nicht. Und wer die Unterlagen dann hat, man kann auch schon direkt per Briefwahl dann abstimmen oder man geht eben am Tag des Referendums wählen. Das wäre dann der 31. Mai. Heute schauen wir mal genauer auf den Aspekt, inwiefern denn die vielen Breitensportvereine was von Olympia in der Stadt hätten oder nicht. Jörg Nowroska aus der Sportredaktion ist ja bei mir und kennt sich da bestens aus. Sag mal, über wie viele Vereine sprechen wir denn da überhaupt? Wie viele gibt es denn in Hamburg?
Das sind im Moment knapp 800. Die Zahl ist relativ stabil über die letzten Jahre. Was gestiegen ist, ist die Zahl der Mitgliedschaften. Also wie viele Leute sind denn da tatsächlich Mitglied in diesem Verein? Da sind wir im Moment bei über 600.000. Das ist ein neuer Rekord in diesem Jahr beim Hamburger Sportbund. Und da sind noch nicht mal alle Sportler drin. Also Fitnessstudios zum Beispiel, wer da Mitglied ist, der wird beim Hamburger Sportbund gar nicht mitgezählt. Oder auch Sportspaß, relativ groß. Der Verein ist irgendwann mal ausgetreten aus dem HSB. Auch die zählen nicht mit. Insgesamt kann man sagen, das sind schon wirklich sehr, sehr viele Sportlerinnen und Sportler in Hamburg. Hamburg ist prozentual gesehen das Bundesland mit den meisten Menschen, die sich tatsächlich aktiv bewegen in Deutschland.
Also eine sehr sportliche Stadt. Ein Vorteil liegt ja klar auf der Hand, denn wer Olympische Spiele ausrichtet, der braucht ja auch eine Menge an top ausgestatteten Sportanlagen für alle Mitglieder ja auch. Und da wird ja dann bestimmt einiges erneuert werden müssen. Oder wie sieht es da denn jetzt mit den jetzigen Turnhallen aus? Also da findet ja von dem Verein her Volleyball, Kinderturnen, Rhönrad, alles so statt.
Da passiert jetzt schon sehr viel. Hamburg ist ja Active City in diesem Bündnis weltweit drin. Damit sind einige Dinge verbunden, zum Beispiel eben auch Sanierung, Modernisierung von Sportanlagen. Da wird schon jedes Jahr etwa 100 Millionen sind das in die Sanierung und Modernisierung von Sportstätten gesteckt. Sowieso völlig unabhängig von der Olympia-Bewerbung. Das soll in den nächsten 10 Jahren sogar noch deutlich mehr werden. Das ist also sowieso geplant. Jetzt brauchen wir aber eben Sportstätten für Olympische Spiele und Paralympics, nämlich zum einen für die Wettbewerbe, aber auch, wird oft vergessen, für das Training und die Wettkampfvorbereitung. Da muss Hamburg mindestens 75 solcher Sportstätten also auf den allerneuesten Stand bringen. Hamburg hat gesagt, ja, dann machen wir gleich 100. Dann haben noch mehr Vereine was davon, denn das soll wirklich verteilt werden über die ganze Stadt in allen Bezirken. Also obendrauf auf diese jährlich 100 Millionen plus nochmal 100 Sportstätten, die modernisiert und saniert werden auf den wirklich allerneuesten Topstand. Die sind dann natürlich während der Spiele für 6-8 Wochen belegt durch die Olympioniken und die Paralympicsportler, ist ja klar. Dafür werden sie ja auch dann in Stand gesetzt und neu gemacht. Aber davor die Jahre, danach die Jahre, über Jahrzehnte könnten die genutzt werden, sollen die genutzt werden von den breiten Sportvereinen, auch von Schulen für den Schulsport. Also das wäre wirklich der Riesenvorteil, den der Sport, die Vereine, der Hamburger Sportbund in dieser Olympia-Bewerbung sieht.
Das ist ja ein klarer Vorteil. Olympiagegner sehen das ja kritisch und stellen die Frage, ob das Geld für die Sanierung und Modernisierung nicht auch ohne Olympia fließen könnte.
Ja, könnte man im ersten Moment denken. Klingt ja auch erstmal logisch, aber ich habe zum Beispiel mal Michael Schumann gefragt. Das ist der Vorsitzende vom Hamburger Schwimmverband und Schwimmen hat ja einige Probleme. Die hätten gerne mehr Wasserzeiten, die hätten gern bessere Zeitmessanlagen oder überhaupt mal welche in einigen Schwimmbädern. Die hätten gerne mehr 50-Meter-Becken, die hätten gerne vernünftige Startblöcke, die es auch nicht überall gibt. Also da könnte man eine ganze Menge Geld reinstecken. Auch für Wasserspringen, Synchronschwimmen gibt's eigentlich gar nicht so wirklich was in Hamburg. Ja, und auf die Frage, ob man das nicht ohne Olympia-Bewerbung viel besser mit mehr Geld machen könnte, ist das seine Antwort.
Im ersten Moment hört es sich gut an, wäre natürlich toll, auch ohne Olympische Spiele das gleiche Geld. Aber davon kann man ja höchstens träumen, weil das passiert ja nicht. Wir müssen uns ja im Klaren sein, dass die Stadt, wo die Olympischen Spiele ausgetragen werden, dass die Gelder zumindest des Bundes dahin fließen und nicht dann nach Hamburg.
Also zwei Dinge muss man beachten. Den einen sagt Michael Schumann, nämlich Bundesgelder, Fördermittel für den Sport. Die werden in den nächsten Jahren verstärkt in die deutsche Olympiastadt gehen. Denn wenn das nicht Hamburg wird, dann bewirbt sich eine andere Stadt, wahrscheinlich München. Und dann geht das Geld eben dahin. Dann kann man es nicht in Hamburg ausgeben. Und der zweite Punkt, viele dieser Gelder, die kommen aus den Einnahmen, die man durch Olympische Spiele bekommt. Wenn ich keine Olympischen Spiele ausrichte, dann habe ich zwar die Kosten nicht, aber die Einnahmen eben auch nicht. Dann ist auch das Geld entsprechend für diese 100 Trainingsstätten nicht da und die Notwendigkeit ja auch nicht. Also das wird nicht passieren ohne Olympische Spiele.
Jetzt haben wir ja über die ganzen Vorteile gesprochen, die hervorgehoben. Wie sieht's denn mit Nachteilen aus? Gibt's da welche?
Ja, da kann man lange drüber nachdenken. Natürlich gibt es einige Sportvereine, einige Sportverbände, die hätten gern, dass alles schneller und noch mehr wird. Das ist ja klar. Also wenn ich in einer Sporthalle jetzt Sport machen würde, die nicht so gut ausgestattet ist, würde ich mir das auch wünschen. Aber Olympische und Paralympische Spiele können natürlich nicht alles lösen. Das ist Punkt 1. Wir haben darüber gesprochen, während der Spiele sind natürlich diese Hallen, diese Sportanlagen dann belegt. Auch das ist klar. Da haben wir dann aber den Mehrwert an anderer Stelle. Und viel mehr Nachteile tatsächlich konnte mir auch der Hamburger Sport nicht nennen. Also im Prinzip nein, der Sport steht geschlossen dahinter. Es gab eine Abstimmung, soll der Sport, die Vereine das unterstützen, dass Hamburg sich bewirbt? Zustimmung 97%. Ich glaube, deutlicher geht's kaum.
Das ist eine klare Sache. Vielen Dank, Jörg. Das waren die Hamburg-Themen für heute. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Abend.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.